bin dankbar, weil ich mich so herzlich willkommen fühle. Das ist für mich ein großes Geschenk heute Morgen. Da danke ich euch auch ganz herzlich und möchte euch aber auch bitten, da ist ein Schatz in eurer Gemeinde, vielleicht gewöhnt ihr euch an den, den müsst ihr immer wieder ausgraben. Und wenn Leute kommen, die ja nicht so wie ich, nur selten kommen, zeigt es denen. Geht auf sie zu. Ich danke Gott, dass ich das heute Morgen hier so erleben darf. Bin aber nicht gekommen, um zu sagen, warum ich gekommen bin, sondern um euch zu sagen, warum Jesus gekommen ist. Und steige direkt ein mit Lukas 4, Vers 18. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und jetzt warum? Weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium der den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und das ist ja passiert. Ja? Jesus kam, wurden Blinde sehend. Petrus kam ins Gefängnis und kam wieder raus, weil die Engel die Türen aufgemacht haben. Ja? Und manch ein Armer, der wirklich nicht gerade materiell begütet war, hat in der Nähe Jesu verstanden, es geht nicht darum, dass ich reich bin an Materiellem, sondern es geht darum, dass ich reich bin an dem, was ich bin. Und wie Gott mich gebraucht. Das war eine große Anziehungskraft, die Jesus hatte. Das ist auch heute noch so. Dass wirklich, ich teile das durchaus, nur dass ihr es wisst, ja, ich teile das durchaus mit Pfingstgemeinden, diese Sehnsucht, dass körperlich etwas geschieht. Und es geschieht auch immer wieder. Und auch heute, wir hatten neulich Open Doors bekannt. Open Doors, ein Mann da, der erzählt hat, was geschieht, und dann gehen Türen auf. Und dann können die Polizisten und die Soldaten können nichts ausrichten. Ja? Und auch heute ist es ein Geschenk, wenn Menschen, hier in Deutschland gibt es nicht allzu viele, aber wenn wir mal erkennen, es geht nicht um den Reichtum des Materiellen, sondern den Reichtum, dass Gott mich geschafft und gebraucht. Und trotzdem würden wir das Evangelium verkürzt sehen, wenn wir es nur auf diese Dinge beziehen. Jesus hat es auf etwas ganz anderes bezogen, weil sonst würden wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute ausklammern und sagen, ja, für mich ist er nicht gekommen. Für jeden. Weil Jesus viel tiefer schaut. Und diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind Beispiele, wo manchmal sichtbar wird, welche Kraft Gott hat. Aber für jeden ist er gekommen. Und dazu müssen wir uns eingestehen, egal in welcher Situation es ist, wir haben einen gewissen Rahmen, in dem leben wir und da kommen wir nicht raus. Bitte, es gibt selten Rahmensprengungen in unserem Leben, ja, weil wir in diesem Beruf, in dieser Familie, mit dieser Krankheit, mit diesen Herausforderungen leben und wir leben in diesem, wir kommen da nicht raus. Und trotzdem ist Jesus gekommen, um das zu erfüllen. Eine Freiheit in diesem Rahmen leben zu können, ist das Größte, was dir geschehen kann im Leben. Das ist die wahre Erkenntnis, was Freiheit ist. In dem Rahmen, der mir gesteckt ist, wirklich befreit leben zu können. Darum geht's heute auch. Ich habe mich gefragt, Christoph, was macht das gerade mit deinem Leben? Und ich möchte euch kurz erzählen, dass ich in den letzten Wochen, es sind jetzt schon Monate, in einer Bußbewegung bin, weil ich aufgrund unserer Gemeindesituation, die manchen bekannt ist, eine sehr spannungsreiche, krisenreiche Situation ist, und es ist auch so, gefragt habe, Jesus, hat mir Jesus irgendwann deutlich gemacht, wo sind meine Balken? Kennt den Satz, ne? Splitterbalken, wenn nicht, einfach nachlesen. Wo sind meine? Jetzt macht er das auch noch. Und da, wo ihr gerade lacht, da habe ich plötzlich mich an zwei, drei Stellen meines Lebens wiedergefunden, wo ich so traurig wurde, wie blind ich sein kann über mein Verhalten, über Jahre. Wie gefangen ich sein kann in gewissen Verhaltensmustern über Jahre, die belastend sind. Dazu ist Jesus gekommen, um uns die Augen zu öffnen, um uns zu befreien aus diesen Schuldverstrickungen, die wir völlig unterschätzen oft. Auch wir Frommen. Also das lasst euch jetzt pointiert gesagt sein. Denn wenn ich das so bezeuge, dann macht das was mit meinem Leben. Und das schafft auch eine tiefe Traurigkeit manchmal, dass es so ist. Und es schafft eine große Sehnsucht, dass dieses Wort sich erfüllt. Dass man rauskommt. Und ich gehe heute darauf ein, indem ich das zum Thema mache und von der sogenannten Freiheit spreche. Ja, wir haben oft die Einstellung Freiheit. Das steckt ganz tief in unserer Gesellschaft drin. Freiheit heißt, wenn ich mein Leben so leben kann, wie ich es gerade will. Also ein Mann läuft in den Dünen rum, da ist ein bisschen Wind da, ne, und so. Und dann sagt er so, keine Staus, kein Stress, keine Termine, was war es noch, keine Meetings und ein Bier. Und wer Werbung guckt, weiß doch, welches Bier ist, verrat's nicht. Ja, da gibt's einen, der das mag. Herbisch Fries. Und dann schmeißt er sich in den Sand und ist frei. Ey, ihr Lieben, kein Staus, keine Meetings, keine Herausforderung, keine Arbeitsstelle, wo du morgen gehst. Das gibt's nicht. Und wenn das die Freiheit ist, die uns suggeriert wird, und wenn wir darauf auch immer wieder darauf reinfallen, dass wir sagen, ich fühle mich nur frei, wenn ich mal das machen kann, wozu ich will, haben wir Freiheit nicht verstanden. Warum? Weil wir so nicht geschaffen wurden. Wir sind nicht geschaffen, damit wir selbstbestimmt durchs Leben laufen können. Ich nenne das so pointiert, nach dem Motto, was uns gut tut. Unser Leben funktioniert nur als Geschöpfe Gottes, wenn wir abhängig sind von Gott. Nur dann. Ich möchte es auch mal sagen, wir werden immer abhängig sein von einem höheren Wesen. Ist die Frage nur, von welchem? In dieser Abhängigkeit von Gott, in dem Rahmen, den Gott uns steckt, wo uns sogar manchmal zumutet, drin zu leben, darin können wir Freiheit erleben. Aber nicht, indem wir selbstbestimmt und mündig unser Leben leben können, so wie wir es uns gerade wünschen. Ich mache das nochmal deutlich an den ersten Versen der Bibel. Ja, Gott schafft den Menschen, er schafft ihn zum Ebenbild. Das heißt, wie Gott. Adam und Eva waren wie Gott, Ebenbild. Und dann kommt die andere Macht dieser Welt, die in dieser Welt eine große Rolle spielt, der Satan auf die beiden zu und sagt in 1. Mose 3, 4 und 5, ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Das heißt von diesem Baum der Erkenntnis, wo Gott gesagt hat, Finger weg. Und er sagt, nein, nein, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Ihr werdet sein wie Gott. Moment mal, was waren sie denn? Sie waren wie Gott. Sie waren wie Gott. Sie waren Ebenbilder Gottes. Und der Satan operiert immer bis heute, das zieht sich genauso durch die Geschichte der Menschheit, mit dem, was dir fehlt. Und da brauchst du nur mal gucken in deinem Leben, was du gerade so vermisst. Du Armer, dass du das nicht hast. Gott ist grausam. Und er wird immer eines tun, er wird immer Gottes Wort in Frage stellen, beziehungsweise Gottes Gebot. Er wird es immer tun. Und wenn wir Menschen daran hängen und uns nicht ein Stück unterordnen und sagen, Gott hat's gesagt. Vielleicht verstehe ich noch nicht immer, warum ich von dem Baum der Erkenntnis nicht essen soll. Kann sein, aber ich tu's nicht. Er hat's gesagt. Er wird immer dieses Gebot in Frage stellen. Und letztlich stellt er Gott in Frage. Und letztlich hat er nur ein Ziel, nämlich, dass du aus der Abhängigkeit von Gott rauskommst. Und das hat er geschafft. Adam und Eva haben davon gegessen und dann waren sie frei. Wissen Sie, von was sie frei waren? Sie waren gottlos. Das ist eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis, wenn man das versteht. Ja. Waren wirklich von Gott befreit. Den waren sie los. Was vorher so innig, so schön und so befreiend war, ja, das war plötzlich nur belastet von der eigenen Schuld. Und dann fing genau das an, was heute unser Leben ausmacht. Sie hatten Angst und sie schämten sich, waren unsicher. Waren übrigens nicht frei, sondern sie waren abhängig von ihren Ängsten und sie waren belastet von Schuld. Und von daher gibt es nur zwei Möglichkeiten in unserem Leben, wie wir frei sein können. Entweder wir sind frei und abhängig von Gott, oder wir sind frei und abhängig von der Finsternis. Du wirst niemals in dir selbst frei sein. Nie. Das gehört zum Eingeständnis eines Geschöpfs. Wir sind geschaffen und nicht die Herren und nicht die Damen. Das müssen wir uns vor Augen halten, dass das die Wahrheit ist. Römer 6, Vers 16. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Und jetzt kommt die Wahl. Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, und hinter der Sünde missbraucht, wird immer missbraucht vom Satan. Immer. Sobald Schuld da ist, zieht Finsternis ein. Da kann er einziehen, sonst kann er nicht einziehen. Aber da kann er einziehen. Das führt in den Tod, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Ich merke gerade, dass wir in unserer Gemeinde an diesem Punkt tatsächlich sind und dass wir darüber reden müssen, weil es viele Ansätze auch gibt, die sagen, ja, Gott hat mich ja befreit, selbstbestimmt zu leben. Ich bin doch mündig. Was steckt dahinter? Was löst das jetzt bei dir aus? Ich weiß das nicht, aber du musst es wissen. Was ist deine Mündigkeit? Was ist deine Selbstbestimmung? Ich möchte es mal deutlich machen von dem, was wir ständig benutzen, wenn wir denn zum Glauben bekommen sind, was die Voraussetzung ist. Ohne Bekehrung und Wiedergeburt hat es keinen Herrschaftswechsel gegeben. Hier kommt keiner auf die Welt, der ein Gotteskind ist. Das stimmt nicht. Hier kommt jeder auf die Welt, der ein Geschöpf ist, das Gott unendlich liebt. Das stimmt. Da gibt es auch keinen, den Gott weglässt. Aber es kommt keiner auf die Welt und Gott hat keine Enkelkinder. Das habe ich mal verstanden irgendwann. Frommes Elternhaus groß geworden und irgendwann hat Gott gesagt, nee, du gehörst nicht mir. Nur weil deine Eltern glauben und da rumlaufen, für mich bist du das noch lange nicht. So, wenn ich das entschieden habe, wenn Gott mich überhaupt gerufen hat, dass ich das verstanden habe, dann hat es einen Herrschaftswechsel stattgefunden. Und zwar nicht, indem ich jetzt selbstbestimmt bin, sondern indem ich abhängig bin von ihm. Und das sagen schon die Begriffe, die uns die Bibel lehrt, was wir sind. Gottes Kinder. Wir werden nie Gottes Teenager sein, noch werden wir Gottes Erwachsene sein. Wir werden immer Kinder bleiben. Ein Kind wird umsorgt und muss umsorgt werden, sonst geht's baden. Ein Kind wird erzogen, es erzieht sich nicht selbst, es sagt nicht, wo es lang geht, und es wird erzogen. Und deswegen werden wir immer Gottes Kinder bleiben. Und da kann ich jetzt schon 30 Jahre im Glauben stehen, und je länger ich in diesem Glauben stehe mit Jesus, das ist interessant, umso bewusster wird mir, ja, das Kind will ich auch bleiben und muss ich bleiben, sonst schaffe ich das nicht. Das ist eine Aussage, ich will abhängig sein von meinem Vater im Himmel. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind nicht selbstbestimmt und mündig. Wir sind Kinder, die in der Abhängigkeit von Gott in unserem Leben, in dem Rahmen, den er uns gibt, in Freiheit und Freude leben können. Wir sind Nachfolger Jesu. Nachfolger gehen nicht voran und sagen nicht da lang. Das ist ja bei den Jüngern immer so interessant, dass sie da oft über Jesus die Kopf geschüttelt haben, ne? Wieso, Jesus, gehst du ja nicht hin? Da sitzen so viele, die sind krank und wollen dich. Wieso willst du? Das verstehe ich nicht. Oder so, wieso, Jesus, gehst du jetzt dahin? Ey, wir müssen doch woanders hin, das passt doch gar nicht. Da haben die Jesus oft nicht verstanden. So, die lieben 12 Jünger, was blieb ihnen anderes übrig, als nachzufolgen? Wenn sie Jesus gesagt hätten, du, ich gehe da nicht mit, ich gehe da hinten hin. Hätten sie spätestens, wenn sie da hinten gewesen sind, hätten sie sagen müssen, ja, das ist schon doof, ja, jetzt bin ich nicht mehr bei Jesus. Es ist manchmal recht einfach, aber wisst ihr, in unserem Leben ist es dann auch zu sagen, ich will ein Nachfolger sein. Und ein Nachfolger muss eben auch da sein, wo der Herr ist. Und dann merkt ihr, dass Selbstbestimmung und Mündigkeit, das passt nicht. Und wenn ihr Lobpreis eben so wahrgenommen habt wie ich, dann wenn wir in der Nähe Jesu sind, dann ist es gut. Dann ist es ein großes Geschenk und es ist sehr befreiend. Aber da müssen wir eben auch da sein, wo er ist. Und das fordert unser Ego immer wieder heraus. Also allein in den Begrifflichkeiten oder in dem, wie Gott uns sieht als seine Kinder, wo Jesus uns hineinruft in seine Nachfolger. Und dann das Faszinierende, Menschen, die sehr lange in dieser Beziehung mit Jesus und Gott stehen, sagen irgendwann von sich, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das ist tatsächlich ein reifer Prozess, dass Menschen irgendwann sagen, ich will und bin ein Sklave Jesu Christi. Da steht Diener, Sklave. Das sagt ein Jakobus, das sagt ein Petrus, das sagt ein Paulus. Die stellen das sehr oft an den Anfang ihrer Briefe schon mal erkannt. Gibt es auch eine Aufzählung, da heißt immer, ich bin ein Diener, ein Sklave Jesu Christi. Was ich jetzt schreibe, das kann ich nur in der Abhängigkeit von Jesus schreiben, sonst geht's schief. Ein Sklave hat überhaupt keine Rechte. Wir kennen das ja gar nicht mehr hier, weil es das so nicht gibt. Aber in der Welt gibt es durchaus Orte, wo es noch Sklaverei gibt. Es hat nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Das heißt im Umkehrschluss, Selbstbestimmung hält uns gefangen. Wir müssen uns entscheiden. In Römer 8, Vers 6 und 7 wird das auch noch sehr deutlich formuliert. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, und das ist Ego, führt das zum Tod. Übrigens ist es auch in der Schrift sehr deutlich, dann werden dir Gottes Gebote nicht von Bedeutung sein, die sind für dich tot. Gottes Wille ist für dich tot, du hast deinen eigenen Willen. Das führt zum Tod. Dass es darüber auch in das Todsein der Beziehung führt, das muss uns bewusst sein. Diese Beziehung ist tot. Adam und Eva hatten keine Beziehung mehr zu dem Vater, der sie geschaffen hat. Führt zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, nicht wie den Heiligen Geist, ne? Wir sagen dem Heiligen Geist nicht jetzt, sondern wir sagen, Heiliger Geist, komm, und wenn der sagt jetzt, dann jetzt. Wenn der Heilige Geist sich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. In dem Rahmen, ich habe schon Momente erlebt, das werde ich gerade dran erinnert, auf dem Sterbebett, wo es wirklich, da gibt's gar nichts mehr mit, ich will, ich habe, da gibt's nichts mehr. Und dann gibt es Momente mit Jesus, die befreien die Menschen loszulassen. Das kannst du, das ist eine Freiheit, ein Durchatmen, da fehlen mir die Worte gerade. Das ist ein ganz enger Rahmen, da gibt's gar nichts mehr. Und trotzdem bist du befreit, zu leben und im Frieden sogar zu sterben. Die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Habt ihr eine menschliche Natur? Ich habe eine. Das heißt, meine Wille und mein Ding steht Gott grundsätzlich immer mal gegenüber. Es ist so. Das ändert sich auch nicht, wenn ich zum Glauben komme. Das ändert sich einfach nicht. Sondern es wird immer wieder eine neue Herausforderung zu sein. Du hast mich als Mensch geschaffen. Ich möchte Abhängigkeit von dir. Wenn ich das von dir bin und mich von dir leiten lasse, dann kannst du meine Natur gebrauchen zu deiner Ehre. Grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Das ist dann tatsächlich, wenn wir Entscheidungen treffen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dass ich das nicht will, werden wir es auch nicht mehr können. Wenn ich aber etwas will und sage, Herr, hilf mir, dann kann ich durch den Heiligen Geist das tun. Ich habe ein Bild euch noch mitgebracht, das aus der Bibel kommt. Das ist das Bild des Sklaven, weil es tatsächlich hier das pointiert rüberbringt und weil ja Menschen, die als Gotteskinder leben und Jesus nachfolgen, sich tatsächlich als Sklaven auch bezeichnen und damit deutlich machen, ich bin abhängig von Gott selber, von Jesus Christus. Gibt es hier einen Peter? Ich nenne mich jetzt drei Namen, nicht, dass ihr das so persönlich nehmt. So, Peter, Amaka. Gibt es eine Erika? Gibt es einen Dirk? Ach, die richtigen Namen ausgesucht, das ist immer gut. So, jetzt könnt ihr euch ganz entspannt zurücklegen, weil ihr weder noch seid, ja? Aber stellt euch vor, da gibt es einen Peter. Der Peter ist ein reicher Snob, der hat eine Menge Geld, der hat viel Einfluss und der will auch, dass andere für ihn schaffen, weil er selber gar nichts tun will und muss, ja? Und er geht auf den Sklavenmarkt und sieht da eine Frau, die Erika, die gefällt ihm und er sagt, genau die brauche ich gerade, ja? Die morgens um 5 Uhr anfängt und abends um 10 ins Bett geht und die soll für mich mal das Haus in Schuss halten und alles für mich machen. Und er kauft die für 100 Euro. Das ist so. Auf dem Sklavenmarkt wird ein Sklave nicht gefragt, der wird einfach gekauft. So. Und dann ist das Leben von Erika genau das Leben, dass sie Tag ein, Tag aus, morgens aufstehen muss, den ganzen Tag sich durchs Leben ackert und rackert und für den auch irgendwie alles macht. Und immer wenn seine Stimme kommt, dann muss er bei Fuß stehen und ist auch abhängig davon. Und abends todmüde ins Bett fällt, keine Anerkennung, keine schönen neuen Klamotten, immer das gleiche Zimmer, Elend. Eines Tages kommt Dirk ins Spiel und Dirk sieht Erika und er will die haben, er will die da rausholen. Und dann gibt es einen, wie nenne ich das jetzt mal, gibt es einen Kampf zwischen Peter und Dirk. Peter will die nicht so schnell loswerden. Und der Dirk weiß auch, das kostet mich keine 100 Euro. Er fängt mal bei 2000 Euro an und es wird viel, viel mehr. Aber irgendwann hat Peter verloren. Und Dirk bezahlt diesen horrenden Betrag. Und dann setzen sie einen Vertrag auf. In dem Vertrag steht, heute ist der 19. Ja, am 19.11.2016 hat Peter Erika an Dirk verkauft und damit alle Rechte verloren. Diesen Vertrag nimmt er mit in die Tasche und nimmt vor allem die Erika mit. Und dann muss er wieder zur Bank, hat er eine Menge Geld ausgegeben und hat eine tiefe Sehnsucht, dass er Erika neu einkleiden möchte, weil das so, wie ihr Leben aussieht, das muss neu, das muss anders werden. Ne? Er muss halt nochmal auf die Bank, muss ein bisschen mehr Geld holen. Bei Frauen ist das manchmal so wichtig, dass man da genug hat, wenn man einkaufen gehen will. Erika bleibt kurz draußen vorne stehen und während Dirk in der Bank ist und Erika da vorne steht und wartet, kommt Peter vorbei und ruft sie. Wisst ihr, was sie macht? Die geht hin. Die hat 20 Jahre lang immer wieder diesen Befehl gerufen und diese Stimme gehört. Und dann nimmt das Ganze ihren Lauf. Und erst als Dirk aus der Bank rauskommt, rennt er sofort hin, holt den Vertrag raus und sagt dem Peter, du hast überhaupt kein Anrecht darauf. Du hast überhaupt kein Anrecht darauf. Und Peter muss sie lassen. Das ist eine Aussage, wenn ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Aber in dieser Aussage steckt auch drin, entweder ich gehöre der Finsternis und der Sünde und dem Tod, oder ich gehöre Jesus. In dem Moment hat Erika noch gar nichts gemacht. In dem Moment hat Erika noch gar nichts gemacht. In diesem Beispiel, und da merkt er mal, wie viel Freiheit uns Gott in der Entscheidung gegeben hat. Weil das kann er nicht machen. In diesem Beispiel auf dem Sklavenmarkt kommt dieser eine Punkt dazu. Erika darf sich entscheiden, zu wem sie gehört, zu wem sie gehören will. Und das ist unsere Reaktion. Das ist unsere Möglichkeit. So sehr wir wissen müssen, dass wir immer abhängig sein werden von anderen Mächten, ja, umso bewusst muss uns werden, wir dürfen uns entscheiden und dürfen sagen, Jesus, wenn ich abhängig sein will, dann nur von dir. Mit allem, was dazu gehört. Mit allem, was dazu gehört. Eines muss uns nur klar sein, und das wollte ich uns heute bewusst mitgeben. Die Stimme der Finsternis, die wird nicht verstummen. Und die Attraktivität dieser Stimme, die wird auch nie verstummen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn wir da in unser Leben schauen und wenn Gott uns das offenbart, das sind wir wieder bei den geöffneten Augen, wenn er uns zeigt, wo wir vielleicht auch in etwas gefangen sind. Und das tut er durch seine Gebote, durch sein Wort. Daran messen wir das, nicht an dem, was wir gerade denken. Daran ist der Beichtspiegel, das ist die Erkenntnis. Wenn Gott das tut und wir da reinhören, dann werden wir tatsächlich merken, ja, da kann ich in etwas gefangen sein. Ich überlege gerade mit mir, ob ich euch ein Beispiel aus dem nenne, aber okay, das ist jetzt seelsorgerlich, dann soll es heute Morgen so sein. Es ist für mich auch etwas peinlich, aber es ist so. Seitdem ich ein Jugendlicher bin, bin ich ein Fußballfan. Und in den letzten Wochen hat Jesus mit mir über etwas geredet, was mich, das hat mich Tränen gekostet, tief traurig gemacht. Warum? Ich kann, wenn die Mannschaft, die ich favorisierte, verliere oder die deutsche Nationalmannschaft verliert, ja, kann ich so in negative Emotionen reinkommen, dass das meine Umwelt spürt und das ist nicht gut. Ich habe darüber geheult. Weil was musste meine Frau schon und vielleicht auch meine Kinder manchmal aushalten, wo ich einfach sage, du kannst doch nicht gefangen sein in solchen negativen Gefühlen. Das ist ja wie ein Gefängnis. Und ich weiß noch, dass ich als Jugendlicher, für mich war das ganze Wochenende gelaufen. Da durfte mich keiner ansprechen. Ist Fußball Sünde? Aber das, was mit mir passiert, das ist Sünde. Und da habt ihr wieder den Vergleich zu den Götzen. Ein Götze an sich ist tot, da gibt es gar keine. Es gibt nur einen Herrn und es gibt eine Finsternis. Die hat Kraft, die hat Macht. Und sie kann das, was da ist, so missbrauchen, dass du in etwas gefangen bist. Und du musst das erkennen, kannst du sagen, Jesus, bitte hilf mich. Und ich bin am Üben. Deswegen habe ich eben drüber nachgedacht. Ich bin immer noch am Üben. Ja, ich möchte mich dem, was ich über Jahre, Jahrzehnte ist das so in meinem Leben, in meinem Herzen gewesen, eingebürgert hat. Das ist auch nicht mit einem Mal zu Ende. Das braucht eine Zeit. Aber ich habe erkannt, diese Abhängigkeit, in die ich da reinkomme, die negativ sich auswirkt, das kann nicht sein. Da will ich auch nicht drin sein. Und da fragt uns Gott und da wird er dich fragen. Und das kann nochmal eine richtig schmerzliche Herausforderung an der einen oder anderen Stelle sein, weil man irgendwann vielleicht aufgegeben hat. Aber dazu sind wir nicht gerufen. Wir sind dazu gerufen, uns dem zu stellen und auch zu sagen, Herr, hilf mir. Deswegen noch ein Satz, der ist jetzt nicht mehr dabei, den lese ich euch so vor aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns. Es wird nicht aus unserer eigenen Kraft sein. Das ist die Bitte, Gott, schenk mir das durch deinen Geist, hilf mir. Damit muss ich mich ganz abhängig machen von dir, wenn ich abhängig bin von mir und meinen Gefühlen. Das geht nur schief. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist grammatikalisch übrigens sehr wichtig. Ja, wir sind nicht verändert und verwandelt in dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Herrschaftsanspruch. Sonst hat sich noch gar nichts geändert. Das ist ein völlig falsches Denken, das müssen wir verstehen, dass in dem Moment, wo wir uns Jesus anvertraut haben, auch um Vergebung unserer Schuld gebeten haben, das ist eine totale Befreiung und der Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Aber wir werden Sünder bleiben und werden übrigens diese Befreiung immer wieder erleben müssen. Das zeigt übrigens, dass wir unter der Herrschaft Jesu stehen. Aber das ist nicht mit einem Mal in der Vergangenheit passiert. Es steht auch nicht da drin, dass das irgendwann mal passiert. Das heißt, kommt Leute, gebt auf, wir leben halt so, wie es geht mit Jesus, singen ein paar Lieder und versuchen ein bisschen mit ihm Schritt zu halten. Im Himmel wird es dann verändert sein. Das steht da nicht. Hier steht, dass es ein Prozess ist. Ihr werdet verwandelt werden. Das ist weder geschehen, noch ist es eine Vertröstung. Ihr werdet verwandelt werden. Ihr werdet immer ähnlicher werden. Und es sollte uns von Herzen wehtun, wo wir merken, da ist es noch nicht so. Und wir sollten von Herzen sagen, Jesus, das geht nur in der Abhängigkeit von dir. Jetzt merke ich an diesen Stellen, wie abhängig ich von dir bin. Und dieses Selbstbestimmte, wo ich immer manchmal denke, das ist das, was meinem Leben gut tut. Das ist übrigens auch eine Erfahrung. Habe ich schon manchmal erlebt. Ich habe gesagt, jetzt brauche ich mal einen Tag frei. Oh, ihr liebe Leute, dann hat man Vorstellungen und wenn der Tag gelaufen ist, dann hängst du manchmal da und sagst, boah. Ja, hallo, wir haben den Eindruck, wir brauchen das und das und das und dann nehmen wir es uns und sind wir manchmal richtig enttäuscht, dass wieder was dazwischen gekommen ist. Da merkt ihr, wie wir in einem Rahmen drinstecken und was für Dinge vorfallen können und wie Gott uns selbst manchmal auch da drin ein Stück herausfordert und prüft und sagt, ist es das oder bin ich's in dem? Wir werden verwandelt werden, immer ähnlicher werden. Das ist ein Gegenwart- und Zukunftsprozess und sollte mit unserer Vergangenheit etwas zu tun haben, dass wir sagen, ja. Und das kann ich auch sagen. Es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die haben sich schon verändert. Das ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Das ist ein Prozess im Leben mit Jesus. diese Gedanken wollte ich mit euch heute Morgen teilen. Auch dieses Bild zu bejahen, zu sagen, ich möchte ein Sklave Gottes sein. Ich möchte ein Nachfolger Jesus sein. Ich möchte ein Gotteskind bleiben. Das ist tatsächlich der Punkt, und damit schließe ich, das war schon bei Adam und Eva so, da konnten sie entscheiden. Diese Freiheit haben wir. Und Gott schenkt es euch und mir, dass wir erkennen, wir werden immer abhängig sein. Aber dann doch bitte von dem, der die Güte ist. Und wenn ich manchmal nicht verstehe, warum ich vom Baum der Erkenntnis nicht essen soll, oder warum ich dieses Gebot, wenn ich manchmal gewisse Aussagen, Gebote Gottes überhaupt nicht einordnen kann in die heutige Zeit und wisse, dass das ein Riesenauftrag ist, Menschen da zu helfen dann auch. Das ist ja ein Übersetzungsauftrag, aber das war schon immer so. Und alle Generationen, die es gab auf dieser Erde, die hatten an gewissen Themen sich gerieben und geboten, wo wir vielleicht heute gar nicht, aber wir reiben uns gerade an anderen. Das wird immer so sein. Es zu übersetzen und zu verdeutlichen, was dahinter steckt. Ja? Beim Baum der Erkenntnis hat Gott die Antwort gegeben. Der Teufel hat die Antwort gegeben. Dass ihr nicht erkennt das Gute und Böse. Ja, vorher kannten sie nichts Böses. Jetzt kannten sie es. Da merkt ihr auch, wie die Finsternis durchaus sehr fromm agiert, immer. Weil sonst kommt sie bei den Frommen nicht weit. Die anderen haben sie sowieso. Aber in der Frömmigkeit, auch fromm argumentieren, das wird die Finsternis tun. Denn dann kann sie uns irgendwo noch kriegen. Nur ein Ziel weg von der Abhängigkeit von Gott und damit in der Abhängigkeit von ihm. Und das bitte mitnehmen, auch für euer Leben. Und dann Gott wirklich zu singen und dann Gott von Herzen zu danken, dass er der Herr ist und dass er über der Finsternis gesiegt hat. Und dass man die Sehnsucht, das möchte ich auch in meinem Leben widerspiegeln. Und bitte in dem Prozess bleiben, nicht aussteigen, sondern vielmehr vielleicht wieder irgendwo einsteigen, wo man merkt, und da an dem Punkt, da sehne ich mich danach und das wünsche ich mir von dir. Soweit, Amen.